Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst an diesem wunderschönen Sabbatmorgen. Ich freue mich, dass wir, auch wenn wir nicht so zusammen sein können, so wörtlich und von Haut zu Haut, sondern dass wir doch wenigstens über die Technik, über das Internet verbunden sein können und dass wir heute Morgen Gottes Wort gemeinsam studieren können. Wir leben heute in einer Zeit, wo man sagen kann, dass wir Krisenzeiten haben. Ich möchte mit euch heute ein Thema behandeln, was ein Teil der zehnteiligen Serie ist, die Corona-Krise und die Bibel. Und wir haben heute den fünften Teil, Thema Nummer 5, die Corona-Krise, Zeit der Erweckung. Wir sind heute in einer Zeit der Krise. Wer auch immer die Krise verursacht hat und wer auch immer davon profitiert, das ist nicht mal unser Thema heute Morgen, sondern es geht mehr um die Frage, welche Wirkung hat eine Krise? Gott hat in der Bibel oftmals Krisen zugelassen, weil durch die Krise Gottes Volk immer wieder Gott näher gekommen ist. Als Gott im 5. Mose dem Volk den Segen und den Fluch vorlegt, den Segen, wenn sie ihm gehorsam sind, und den Fluch, wenn sie ihm ungehorsam sind, hat er das gemacht, nicht damit er sie bestraft durch Ungehorsam, beim Ungehorsam, sondern dass er sie zurückführt auf den richtigen Weg. Und Gott hat zugelassen, dass Krisen über das Volk gekommen sind, ob das jetzt Ernteausfälle waren oder Krankheiten oder die Feinde, die gekommen sind. Und Gott hat sie benutzt, diese Krisen, um das Volk wieder zurück zu ihm zu führen. Und so denke ich, dass auch heute die Krisen, die wir haben, im persönlichen Leben oder auch in der Gesellschaft, Zeiten sind, wo wir Gott wieder suchen, wo wir Gott wieder näher kommen, wo wir wieder engeren Kontakt zu Gott haben, wo wir im Gebet von Gott abhängig sind. Eine Zeit der Erweckung, eine Zeit, wo die Gemeinde aufwacht, wo man aus dem Schlaf aufwacht. Und ich denke, wenn wir die letzten Ereignisse dieser Weltgeschichte anschauen, was die Prophetie sagt, dann sind wir erst am Ende der letzten Krise. Das heißt, es werden noch Dinge kommen, die noch viel heftiger sein werden. Aber jetzt, denke ich, lässt Gott schon mal ein klein wenig zu, damit wir schon mal uns daran gewöhnen. Denn wenn wir von dem Wohlstand, von der Zeit, wo es uns gut geht, direkt in die letzte Krise hineinkommen würden, das könnten wir gar nicht aushalten. So ist diese Zeit, die wir jetzt haben, eine Zeit, wo Gott uns vorbereitet. Eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit der Erweckung, eine Zeit, dass Gott handelt. Denn Gott hat versprochen, dass er auch wieder mehr wirken wird, dass er den Heiligen Geist ausgießen wird. Und das ist die Zeit, wenn die Erweckung geschieht unter seinem Volk, dann kann Gott auch wieder mehr tun. Genauso wie Jesus dort, wo er angenommen wurde, wo ihm geglaubt wurde, auch mehr Wunder tun konnte. So ist es doch heute, dass Gott Wunder tun möchte. Und er wartet darauf. Und er wird auch in dieser Krise wieder mehr handeln. Gott hat manchmal Krisen herbeigeführt, zum Beispiel bei dem Volk Israel. Als er sie zum Roten Meer geführt hat, da waren sie auch in einer Krise. Vor ihnen das Meer, rechts und links die Berge, hinter ihnen die Ägypter. Und sie wussten nicht mehr weiter. Und Gott hat sie da hineingeführt, damit hinterher seine Macht umso größer offenbar wurde. Gott hat gehandelt in der Krise. Die Zeit der Krise ist eine Zeit, in der Gott Wunder tut. Gott hat versprochen, dass in der letzten Zeit er vermehrt Zeichen und Wunder wieder tun wird. Und ich glaube, dass diese Zeit begonnen hat. Hier und da hören wir schon, dass Gott Träume, Visionen gegeben hat, dass Gott Wunder getan hat. Aber das wird sich noch steigern, bis hinterher der Spätregen und der laute Ruf kommen wird. Deswegen, wir leben jetzt in einer Zeit, wo es darum geht, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, die Gott für uns vorgesehen hat. Dass wir die Zeit der Krise nutzen, dass wir uns wieder zu Gott hinwenden. Meine Predigt heute Morgen hat zwei Teile. Erstens, werde lebendig und zweitens, werde heiß. In dem ersten Teil, werdet lebendig, möchte ich mit euch über Hesekiel 37 nachdenken, wo hier ein Totenfeld wieder lebendig wurde. Und im zweiten Teil, werde heiß, über Gottes Botschaft an Laodicea. Und beides sind Erweckungsbotschaften für Gottes Volk, die wir für heute brauchen. Die Vision von Hesekiel, Kapitel 37, die Verse 1 bis 10. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage zum Odem. Weissage du Menschenkind und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Eine sehr interessante Geschichte. Hesekiel steht auf einem Feld voller Totengebeine. Das ist schon eine gruselige Geschichte. Wenn man sich vorstellt, überall Totenschädel und überall Leichen und Knochen und Schädel. Und dann sagt Gott zu ihm, er soll weissagen über diese Gebeine. Erstens, dass sie wieder zusammenrücken. Das heißt, dass Knochen an Knochen und Sehnen und Fleisch alle zusammen wieder zusammengebaut wird. Das hat er gemacht und siehe, es wuchs wieder zusammen. Aber sie waren noch nicht lebendig. Und dann kam der Punkt, wo Gott sagt, jetzt soll er weissagen, dass wieder Odem, wieder Leben in sie fährt. Der Odem, das ist übrigens die Lebenskraft, die Lebensenergie. Ja. Und dann sagt Gott auch, was das Ganze zu bedeuten hat. Nämlich in den Versen 11 bis 14 finden wir die Deutung. Das wollen wir auch zusammen lesen. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe sie euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Das ist die Deutung. Hesekiel lebte damals zur Zeit Daniels in der babylonischen Gefangenschaft und er weissagte hier und er sagt, diese Vision, die er hier gesehen hat, gilt für das Volk Israel, dass sie wieder zurückgehen könnten nach Jerusalem. Erstens, dass sie die Gräber auftun, dass ihr geistlicher Tod wieder rückgängig gemacht wird, dass sie wieder lebendig werden und dann auch, dass der Odem Gottes, der Geist Gottes wieder in sie fährt und dass sie auch wieder eine Erweckung erleben. Denn sie brauchten eine Erweckung unter dem Volk Israel. Denn es war damals auch eine Zeit, wo sie immer noch in der Erstarrung der Wegführung nach Babylon gewesen sind und ja, wo dann viele, die wieder zurückgehen konnten, doch nicht gegangen sind und viele in Babylon geblieben sind und es gab sehr viel geistlichen Niedergang auch in dieser Zeit. Ja, das heißt, wenn man jetzt mal das Ganze sich anschaut für unsere heutige Zeit, das, was damals geschehen ist, was Gott vorausgesagt hat für das Volk Israel, gilt auch für uns heute. Das ist eine Weissagung für eine Erweckung, die in der Endzeit geschehen wird. Menschliche Macht konnte die toten Gebeine nicht ins Leben erwecken. Das heißt, Menschen können für sich selbst, von sich selbst und durch sich selbst keine Erweckung produzieren. Wir können nicht sagen, jetzt erwecken wir uns mal. Das geht nicht. Erweckung geschieht immer durch Gottes Kraft. Hesekiel wurde befohlen, er sollte weissagen. Und dann geschah es, dass Gott es gefügt hat. Interessant ist auch, erst wurde der Körper zusammengefügt und dann der Odem, das Leben wieder hineingegeben. Das heißt, wir haben hier die gleiche Reihenfolge wie auch bei der Schöpfung. Als Gott Adam geschaffen hat, lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7 nach der Schlachter 2000 Übersetzung, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Auch hier haben wir wieder die gleiche Situation. Zuerst eine äußere Zusammenfügung des Menschen. Gott hat alles zusammengetan, denn die Knochen und das Fleisch und die Sehnen und die ganzen Organe. Und dann hat er das Leben eingehaucht. Und so war es hier auch beim Hesekiel. Die äußere Wiederherstellung hing zusammen und dann kam die innere Wiederherstellung. Und die beiden gehören zusammen. Man kann nicht das eine vom anderen trennen. Wenn man nur das Äußere wiederherstellt, eine äußere Form wiederherstellt, aber ohne neues Leben zu haben, dann bleibt es tot. Und wenn man neues Leben versucht einzuhauchen, ohne eine äußere Zusammenfügung, dann geht das auch nicht. Denn das Leben braucht ja einen Körper, worin es leben kann. Und so haben wir auch diese beiden Fragen, die in der Erweckungszeit wichtig sind. Nämlich, wir brauchen eine Reformation und eine Erweckung. Reformation ist die äußere Wiederherstellung, eine Wiederherstellung von bestimmten Formen. Und Erweckung ist ein neues geistliches Leben, dass die äußeren Formen mit Leben erfüllt werden. Ellen White sagt dazu in dem Buch Christus kommt bald, 135, es muss eine Erweckung und eine Reformation unter dem Wirken des Heiligen Geistes stattfinden. Erweckung und Reformation sind zwei verschiedene Dinge. Erweckung bedeutet ein Wiederaufleben des geistlichen Lebens, eine Belebung der geistigen und geistlichen Kräfte, eine Auferstehung vom geistlichen Tod. Reformation bedeutet eine Umgestaltung, eine Veränderung im Denken und Lehren, in Gewohnheiten und Handlungen. Eine Reformation wird nicht die gute Frucht der Gerechtigkeit hervorbringen, wenn sie nicht mit der Wiederbelebung durch den Geist verbunden ist. Erweckung und Reformation haben das ihnen bestimmte Werk zu tun und daran ergänzen sie sich. Das sind ganz wichtige Aussagen. Erweckung und Reformation gehören zusammen. Es gab viele Erweckungen in der Kirchengeschichte, wo die Reformation ausblieb. Und das waren meistens nur Strohfeuer und es verblasste wieder. Und wenn man Reformation durchgeführt hat ohne eine geistliche Erneuerung, dann ist sie auch nicht von Dauer gewesen. Also eine Veränderung von Formen, von Denken, von Lehren, von Gewohnheiten ist wichtig. Aber nicht nur das, sondern es muss auch neues geistliches Leben dazu kommen. Nämlich, dass unsere Beziehung zu Gott vertieft wird. Reformation bedeutet zum Beispiel, ganz praktisch, heute, Ernährungsumstellung. Dass ich meine Gewohnheiten umstelle, dass ich Dinge, die meinem Körper schädigen oder nicht so gut tun, wie sie könnten, weglasse. Dass ich Alkohol weglasse, dass ich Speisen weglasse, die ungesund sind. Ob das zu viel Zucker ist oder ob das jetzt Fleisch ist oder andere Dinge. Dass ich einfach mein Leben danach ausrichte, Dinge verändere in meinem Leben. Zum Beispiel die New Start-Punkte. Wir haben diese 8 Gesundheitsgrundsätze. Und wenn ich meine Ernährung umstelle, aber die Bewegung vernachlässige, dann nützt das auch nicht viel. Es nützt schon was, aber die Bewegung ist auch wichtig und notwendig. Und auch die anderen Dinge, genügend Schlaf und genügend Sonnenschein und frische Luft und Wasser und all die ganzen Dinge. Das heißt, dass ich einfach in meinem Leben Dinge verändere, Reformation. Und das brauchen wir. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo man sagen kann, unsere Gesellschaft treibt uns dazu, dass wir diese New Start-Punkte nicht richtig umsetzen können. Wir sitzen zu viel, wir fahren zu viel Auto und wir haben zu wenig Bewegung, dass man darauf achtet. Ich möchte mein Leben nach Gottes Prinzipien ausrichten. Familienandachten, dass wir Zeit finden, als Familie zusammenzukommen, dass wir gemeinsam beten, gemeinsam Gottes Wort studieren, morgens und abends die regelmäßigen Familienandachten, dass wir anderen Bibelstunden geben. Das sind alles Dinge, wo wir Dinge verändern können. Und das nennt man Reformation. Denn anderen Bibelstunden zu geben, bedeutet, dass ich auch in der Mission aktiv bin und Menschen zur Taufe führe, zu Jesus führe, dass sie auch in der Ewigkeit bei Gott sein können. Erweckung bedeutet, dass ich meine persönliche Andacht vertiefe, dass ich in der Hingabe an Gott stärker werde, dass ich mehr Zeit finde und regelmäßig Zeit finde, in Gottes Wort zu lesen, im Gebet mit Gott verbunden zu sein, dass ich bete und faste. Mein Leben ist die Zeit gekommen, dass wir nicht nur beten, dass wir auch alleine, als Familie, aber auch als Gemeinde zusammen fasten um bestimmte Anliegen. Denn durch Fasten tut Gott Dinge, die durchs Gebet allein nicht geschehen. Gerade zum Beispiel bei okkulten Belastungen oder bei Menschen, die besessen sind, sagt Jesus, nur durch Beten und Fasten fährt der Geist aus, der böse Geist. Deswegen ist das Fasten eine wichtige Sache, die in der letzten Zeit eine wichtige Rolle spielt. Und natürlich Führung durch den Heiligen Geist. Das heißt, dass ich mich vom Heiligen Geist führen lasse, so wie Jesus vom Heiligen Geist geführt wurde. Er hat von jedem Tag vom Heiligen Geist immer wieder gezeigt bekommen, was er tun soll und wohin er gehen soll und dass ich mich auf dem Heiligen Geist führen lasse. Dass ich weniger auf meine eigenen Pläne, sondern mehr auf Gottes Plan für mein Leben achte und schaue. So sind Reformation und Erweckung wichtig. Reformation, das sind die Dinge, die ich in meinem Leben sichtbar verändern kann. Und Erweckung sind vor allen Dingen Dinge, die dazu führen, dass mein geistliches Leben mit Gott stärker wird, dass mein Vertrauen zu Jesus wächst und dass ich mehr mit Gott verbunden bin und dass Gott stärker in meinem Leben und durch mein Leben wirken kann. Wie kann das geschehen? Wir haben in der Bibel zwei verschiedene Bünde. Wir haben den alten Bund und den neuen Bund. Und im neuen Bund, in Hesekiel 36, der nämlich auch direkt im Kapitel davor steht, Vers 26 und 27, lesen wir: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist eigentlich, kann man sagen, Erweckung. Das heißt, Gott möchte unser Herz verändern. Wir können uns nicht selbst verändern. Mit dem alten, steinernen Herz können wir nicht geistliches Leben erkennen und ausleben, sondern wir brauchen ein neues Herz. Und das schenkt Gott uns. Das nennt auch die Bibel Wiedergeburt. Gott schenkt das neue Leben. Ich kann mein Leben Gott übergeben, das nennt man Bekehrung, dass ich mich Gott hingebe. Aber Gott ist der, der das neue Leben schafft, in mir. Das ist die Wiedergeburt. Das ist dieses neue Fleisch und Herz, was Gott in mir macht. Und dann sagt Gott, ich will solche Leute aus euch machen. Wir können uns selbst nicht dazu machen, dass wir Gottes Gebote halten. Aber Gott will aus uns etwas machen. Nämlich Menschen, die in seinen Geboten wandeln und seine Rechte halten und danach tun. Das macht Gott in uns und durch uns. Deswegen ist Heiligung nicht nur eine Sache, dass ich immer mal auf meine Sünden schaue und mich um meine Sünden drehe, sondern dass ich auf Jesus schaue und dass Jesus aus mir einen Menschen macht, der ihm gehorsam ist. Das ist der neue Bund, der hier in Hesekiel 36 beschrieben ist. Der alte Bund, den finden wir in 2. Mose 24, Vers 7. Da das Volk Israel hatte die 10 Gebote gehört und jetzt kam ihre Antwort. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. War das gut? Ja, natürlich war das gut. Ist doch schön, wenn ein Volk sagt, was Gott sagt, wollen wir tun. Aber zwischen dem Wollen und dem Vollbringen ist manchmal eine große Lücke. Sie wollten das Gute tun. Aber das Problem war, sie haben es aus eigener Kraft versucht. Sie haben nicht den Heiligen Geist an sich wirken lassen, dass er sie verändert und dass er sie zum Gehorsam führt. Deswegen, der alte Bund war ein Gehorsam aus eigener Kraft. Und der neue Bund, Gott schenkt mir ein neues Herz. Und wie komme ich zu dem neuen Herz? Ich komme zu dem neuen Herz, indem ich mich Gott ganz hingebe. Indem ich mein Leben, mein altes Ich, alles, was in mir ist und was ich habe und was ich bin, Gott auf den Altar lege. Und dass ich sage, Herr Jesus, mach du mich neu. Verändere du mich. Gib du mir neue Triebe, neue Beweggründe, neue Motive, ein neues Leben. Und dann wohnt Christus in mir. Und wenn Christus in mir wohnt, dann heißt das, dass nicht mehr ich lebe, sagt Paulus in Galater 2, Vers 20, sondern Christus lebt in mir. Und wenn Jesus in mir lebt, dann verändert sich mein Leben, dann werde ich ihm ähnlich. Dann wird mein Leben nach seinem Vorbild umgestaltet. Durch seine Kraft bin ich dann gehorsam. Aus eigener Kraft ist es unmöglich. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis der Erweckung, das Geheimnis der Heiligung, das Geheimnis jedes geistlichen Lebens, dass ich mit Christus verbunden bin. Wenn wir versuchen, in der Heiligung vollkommen zu werden, da geht das nur, wenn wir Jesus im Herzen haben. Wenn Jesus in mir wohnt und wenn er in mir eine Veränderung schafft, die ich selbst nicht kann. Erweckung und Reformation bewirken eine dreifache Bekehrung. Erstens eine Bekehrung zu Gott. Zweitens eine Bekehrung zur Gemeinde. Und drittens eine Bekehrung zur Mission. Das könnte ich darüber auch, über jeden dieser Punkte könnte man eine ganze Predigt halten. Aber ich möchte es ganz kurz zusammenfassen. Bekehrung zu Gott haben wir gerade schon angesprochen. Das bedeutet, dass ich mich Gott ganz hingebe, dass ich mein Leben Gott übergebe. Und ich kann auch übrigens auch in der Hingabe wachsen. Früher habe ich immer geglaubt, ich kann entweder bekehrt sein oder nicht bekehrt sein. Und das ist auch so. Es gibt kein Halbbekehrtsein. Aber wenn ein Mensch sich bekehrt, sein Leben Gott übergibt, dann kann er auch in der Hingabe an Gott noch tiefer, noch inniger werden. Denn je mehr ich erkenne, desto mehr kann ich auch wieder ihm hingeben. Wenn ich zum Beispiel jetzt erkenne, okay, ich sollte vielleicht auch die und die Speisen weglassen, dann sage ich, Jesus, ich möchte auch an diesem Punkt mein Leben dir übergeben und dass du hier in meinem Leben was veränderst und dass ich mein Leben nach deinen Prinzipien, nach deinen Grundsätzen ausrichte. Das heißt, je mehr ich erkenne, desto mehr kann meine Hingabe wachsen und je mehr die Hingabe wächst, desto mehr kann Jesus wieder auch in mir wohnen und mein Leben bereichern, erfüllen und verändern. Bekehrung zu Gott heißt, dass ich das Wort studiere. Meine Lieben, eine Erweckung ohne das Wort, ohne die Bibel, ist keine richtige Erweckung. Das ist nur eine, wie kann man sagen, nur eine Gefühlsduselei, eine Schwärmerei. Deswegen, es muss auf das Wort gegründet sein, dass wir persönlich selbst das Wort lesen. Wir sollten uns jetzt in dieser Zeit der Corona-Krise die Zeit nehmen, dass wir jeden Tag uns eine halbe Stunde bis Stunde die Zeit nehmen, Gottes Wort zu studieren. Und wenn wir die Bibel studieren, dann wird es unser Leben verändern. Denn die Bibel ist eine Kraft, das Dynamit, was unser Leben von innen verändert. Deswegen lasst uns jeden Tag diese Zeit nehmen. Wenn wir die Zeit jetzt nicht haben, wann dann? Das Wichtigste unseres Lebens ist, dass wir auf Jesus schauen, dass wir sein Wort, was er uns gegeben hat, dass wir es lesen, darauf hören. Und vor allen Dingen auch, dass wir die Prophetie studieren, dass wir wissen, was auf uns zukommt und auch, dass wir wissen, wie Gott für uns vorgesorgt hat, dass unsere Liebe zu Jesus größer wird. Und das Gebet. Ohne Gebet gibt es keine Erweckung. Gebet bewirkt Erweckung und Erweckung kommt immer nur durchs Gebet. Und von daher ist das Gebet, das gemeinsame Gebet, das persönliche Gebet in der Beziehung zu Gott, aber auch das gemeinsame Gebet so wichtig. Wenn wir mehr beten würden und weniger tun würden, dann würde viel mehr geschehen. Deswegen jetzt in der Zeit der Corona-Krise, wo vieles eingeschränkt ist, wo wir vielleicht auch nicht so missionieren können, wie wir gerne wollten. Wenn wir aber dafür mehr beten, dann kann Gott wesentlich mehr tun und auch wesentlich mehr auch in der Mission tun, auch im persönlichen Leben auch mehr tun, als wenn wir weniger gebetet hätten. Und natürlich auch Sündenüberwindung. Bekehrung zu Gott heißt auch, dass ich die Dinge, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind, die Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie lassen sollte, dass ich Gott bitte, dass ich sie lassen kann, dass ich aufhöre. Deswegen Bekehrung zu Gott sind mehrere Dinge. Die Hingabe, Studium des Wortes Gottes, das Gebet und dass ich in der Heiligung mit Jesus lebe und ihm ähnlicher werde. Einige Zitate von Ellen White zu diesem Bereich der Hinwendung zu Gott und der Bekehrung zu Gott. Testimony zum Ministers, Seite 112 bis 114. Wir sollen Gottes Wort viel gründlicher studieren. Besonders sollten Daniel und die Offenbarung mit größerer Aufmerksamkeit erforscht werden als je zuvor in der Geschichte unseres Werkes. Wenn die Bücher Daniel und die Offenbarung besser verstanden werden, wird dies bei den Gläubigen zu einer Erweckung führen. Brauchen wir Erweckung? Ja. Wir leben in der Zeit der Erweckung. Und wie bekommen wir die Erweckung? Hier sagt Ellen White, wir sollten Daniel und Offenbarung studieren. Weil wir hier nicht nur die Prophetie finden, was Gott vorausgesagt hat und wo wir uns gerade befinden, sondern auch, wie Daniel mit Gott gelebt hat und wie seine Beziehung zu ihm aussah und dass wir von ihm lernen können, mit Jesus zu leben. Prophetie ist wichtig. Übrigens, Erweckung. Wenn ich so frage, dann gibt es eigentlich niemanden, der sagt, wir brauchen keine Erweckung. Alle sagen, Erweckung ist wichtig und notwendig. Aber die Bedingungen zu erfüllen, in meinem Leben etwas zu verändern, in der Reformation und auch in der Erweckung, da sind nur wenige bereit dazu. Deswegen der Wunsch der Erweckung reicht nicht aus, sondern ich muss auch bereit sein, dass Gott mein Leben verändert, dass ich selbst Dinge Schalter umlege in meinem Leben, Entscheidungen treffe, damit Erweckung in meinem Leben stattfinden kann. Weiteres Zitat von Ellen White aus dem Buch Das Wirken des Heiligen Geistes, Seite 259. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der gläubige Menschen sich nach einer engeren Beziehung zu Christus und zum Heiligen Geist sehnen werden, als sie es jemals gehabt haben. Meine Lieben, ich glaube, jetzt ist diese Zeit. Sie hat damals vorausgesagt, dass die Zeit kommen wird. Und jetzt ist die Zeit, wo die Sehnsucht zu einer engeren Beziehung zu Christus zunimmt. Sie sagt weiter, Voraussetzung dafür ist jedoch die Bereitschaft, den eigenen Willen aufzugeben und sich dem Willen Gottes zu unterstellen. Die große Sünde jener, die vorgeben, Christen zu sein, besteht darin, dass sie ihre Herzen nicht dem Heiligen Geist öffnen. Wenn Gläubige das Verlangen nach einer innigen geistlichen Gemeinschaft mit Christus haben, rufen jene, die mit einer äußeren Form der Frömmigkeit zufrieden sind, seid vorsichtig, werdet nur nicht extrem. Wenn Engel des Himmels unter uns weilen und durch menschliche Werkzeuge wirken, wird es echte, nachhaltige Bekehrungen geben, so wie damals zu Pfingsten und danach. Wichtiges Zitat. Wodurch kommt die Erweckung, indem wir unseren Eigenwillen, unseren Stolz aufgeben, uns dem Willen Gottes unterstellen? Das heißt die Demut, dass wir uns unser Herzen dem Heiligen Geist öffnen und dass wir Verlangen haben nach einer innigen Gemeinschaft mit Christus. Hast du dieses Verlangen? Sehnst du dich danach, Jesus ähnlicher zu werden, ihm näher zu kommen? Dann bete darum und ringe darum. Jesus wird es dir schenken. Seite 144 aus dem gleichen Buch. Wenn der Heilige Geist freie Bahn bekommt, wird er wunderbare Veränderungen bewirken. An jedem Herzen wird er arbeiten, die Selbstsucht korrigieren, den Charakter formen und veredeln und sogar die Gedanken unter die Herrschaft Christi bringen. 2. Korinther 10, 5. Statt ihn zu unterdrücken und zurückzuweisen, sollten wir den Heiligen Geist willkommen heißen und zum Bleiben ermutigen. Wenn Lehrer sich durch den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes heiligen, wird ihnen der Geist Einblicke in himmlische Dinge geben. Wenn sie Gott ernsthaft und demütig suchen, werden die Worte in ihrem Gewissen brennen, die sie ohne Betonung gesprochen haben, und die Wahrheit Gottes wird nicht länger von der Zunge zurückgehalten werden. Meine Lieben, wenn der Heilige Geist wirkt, dann wird das so wunderbare, so schöne, positive Früchte haben. Wir werden so erfrischt und wir werden belebt und wir fühlen uns ja wirklich schön dabei. Manchmal ist die Bedingung davor, manchmal ein wenig vielleicht, was uns nicht so gefällt, was ein wenig Überwindung kostet. Aber wenn wir uns überwunden haben, wenn wir uns Gott hingegeben haben und Dinge losgelassen haben, die uns nochmal so festhalten, dann werden wir erleben, wie Gott Wunder tut in unserem Leben und in der Gemeinde. Das gleiche Buch, Seite 320. Wir benötigen heute eine Erweckung zu wahrem Herzensglauben, wie sie damals das Volk Israel erlebte. Reue ist der erste Schritt, den alle gehen müssen, die zu Gott zurückkehren möchten. Das kann keiner für den anderen tun. Jeder muss sich selbst vor Gott demütigen und seine Abgötter wegtun. Wenn wir alles getan haben, was wir konnten, wird der Herr unter uns sein Heil kundtun. Gott sagt hier, wenn wir Erweckung haben wollen, was sind die Schritte dazu? Ganz einfach, Reue, uns vor Gott demütigen und unsere Abgötter wegtun. Reue bedeutet, dass wir unser Egoismus, unsere Sünden wirklich bereuen. Und wirklich bereuen heißt, ich will sie nicht mehr wieder tun. Demütigen heißt, dass ich mich von Gott abhängig mache. Dass ich Gott bitte, Herr, lass mich von dir abhängig sein. Lass mich enger mit dir verbunden sein. Lass mich nicht meinen, sondern deinen Willen suchen. Und die Abgötter wegtun heißt, dass die Dinge, die Gott mir zeigt in meinem Leben, dass ich sie zur Seite tue. Ob das vielleicht zu viel Fernsehkonsum ist oder zu viel Internetkonsum. Übrigens in der heutigen Zeit, in der Corona-Krise, ist es wichtig, dass wir nicht ständig immer nur im Internet oder in den Fernsehen und im Radio das Neueste immer hören oder sehen, was gerade über Corona gesagt wird, sondern wir sollten uns mehr mit den positiven Dingen beschäftigen. Wir sollten nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren in der Zeit der Krise. Dann werden unsere Gedanken immer mehr von der Angst und von der Furcht und von dieser ganzen Krise erfüllt sein und das ist nicht gut. Sondern wir sollten unsere Gedanken mit positiven Dingen füllen, die Gott uns zeigt. Nämlich mit der Frage, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Wie kann ich Menschen mit dem Evangelium erreichen? Das war der erste Bereich, Bekehrung zu Gott, Bekehrung zu Jesus Christus. Der zweite Bereich, Bekehrung zur Gemeinde. Das heißt, dass wir untereinander Liebe haben in der Gemeinde, dass die Liebe zunimmt, dass der Streit aufhört. Wenn ich Jesus liebe, wenn ich meinen Nächsten liebe, dann sollte ich auch meinen Bruder in der Gemeinde lieben. Auch den, der vielleicht ein wenig seltsam ist oder nicht unbedingt meine Meinung hat. Jesus sagt, wenn ich nur die liebe, die mich lieben, dann bin ich nicht anders wie die Heiden. Aber Jesus sagt, liebet eure Feinde. Und wir sollten in der Gemeinde wirklich wieder herzliche Liebe zueinander aufbauen, vertiefen. Zweitens Einigkeit. Bekehrung zur Gemeinde heißt, dass ich nicht immer nur auf meiner Meinung beharre. Dass ich nicht immer nur sage, ich allein habe Recht und alle anderen nicht, sondern dass wir schauen, wie können wir zur Einigkeit in der Gemeinde dazu beitragen. Natürlich heißt es nicht, dass die Einigkeit über der Wahrheit stehen soll. Das sind beides wichtige Dinge. Dass die Wahrheit da ist, das war ja aus dem ersten Bereich, nämlich die Bekehrung zu Gott, dass ich Gottes Wahrheit erkenne, Gottes Wort erkenne und studiere, aber auch, dass ich die Einigkeit, zur Einigkeit beitrage. Es gibt viele Dinge, worüber man sich streitet in den Gemeinden, die Nebensachen sind, was gar nicht sein müsste. Wo manchmal der eigene Stolz die Ursache des Streites ist. Drittens die Herzlichkeit. Das heißt, dass wir Streitigkeiten beilegen, dass wir einander mit von Herzen zugetan sind, zueinander, aber auch zu Gästen, die kommen. Und auch Vergebungsbereitschaft. In der Gemeinde gibt es immer mal wieder Dinge, wo man einander schuldig wird. Und dass man sagt, tut mir leid. Und wo man auch bereit ist, dem anderen von Herzen zu vergeben. Das sind Dinge, die wichtig sind. Gott kann seinen Heiligen Geist nur von einer Gemeinde ausgießen, wo eine Einigkeit da ist, wo Streitigkeiten beigelegt wurden. Das ist jetzt notwendig. Ich meine, jetzt sehen wir es nicht so häufig. Und von daher, je enger man aufeinander hockt, desto schneller kann es passieren, dass man sich einander reibt. Jetzt, wo die Zeit da ist, wo man sich nicht mehr so häufig sieht, ist eine Gelegenheit, Streitigkeiten beizulegen. Eine Gelegenheit, dass man zwar nicht räumlich zusammenkommen kann, aber doch vom Herzen zusammenkommen kann. Und das ist wichtig. Einige Zitate von Ellen White dazu. Christus kommt bald, 135. Wenn Christus im Herzen der Mitarbeiter im Werk Gottes lebt, wenn sie ihre Selbstsucht überwunden haben, wenn es keine Rivalität und keinen Streit um die Vorherrschaft mehr gibt, wenn Einigkeit herrscht, wenn alle sich heiligen, sodass ihre Liebe zueinander sichtbar und fühlbar wird, dann wird die Gnade des Heiligen Geistes auf sie herabregnen. Gott hat das versprochen und er hält sein Versprechen. Meine Lieben, das Zitat sollte man an jeder Gemeinde an die Tür hängen. Dass es jeder lesen kann, dass wir unsere Selbstsucht überwinden, dass wir keine Rivalitäten untereinander haben, so wie die Jünger, jeder wollte der Erste sein, sondern dass Einigkeit herrscht, dass die Liebe zueinander sichtbarer wird. Und wenn das passiert, dann wird der Heilige Geist ausgegossen werden, hat Gott gesagt. Und er hält sein Versprechen. Und das erlebe ich immer wieder, wo das geschieht. Und wenn es nur 10 Personen sind, dann kann Gott durch die 10 Personen mehr wirken als eine Gemeinde mit 500 Leuten, wo Streit ist und wo nichts passiert und wo alles nur geistlich erstarrt. Meine Lieben, wir brauchen Erweckung in den Gemeinden. Und das kann nur geschehen, wenn wir uns demütigen, wenn wir unsere Selbstsucht ablegen und wenn wir uns um Einigkeit bemühen. Der dritte Punkt, Bekehrung zur Mission. Wir hatten im ersten Punkt gesehen, Bekehrung zu Gott, im zweiten Bekehrung zur Gemeinde und drittens Bekehrung zur Mission. Auch das braucht jeder Mensch, jeder Christ. Erstens Liebe zu den Menschen. Wenn ich nur Mission mache, weil ich gut angesehen sein möchte, ist das die falsche Motivation, sondern dass ich die Menschen liebe, dass ich will, dass die Menschen, denen ich begegne, dass sie auch bei Gott in der Ewigkeit im Himmel sind. Darum geht es. Und wenn ich die Menschen liebe, dann kann ich sie auch erreichen, dann kann ich ihre Herzen erreichen. Dann merken sie, es geht nicht nur um irgendwelche Lehrpunkte, es geht mir um sie selbst, dass sie gerettet werden. Zweitens Opferbereitschaft. Das heißt, dass ich auch bereit bin, auch auf manche Bequemlichkeit zu verzichten. Wenn ich Zeugnis gebe, wenn ich Bibelstunden gebe, wenn ich mich einsetze für andere Menschen, da kann das manchmal bedeuten, dass ich auch manchmal über Grenzen hinausgehe, meine eigene Bequemlichkeitszone verlasse. Dass ich vielleicht finanzielle Opfer bringe, dass ich vielleicht zeitliche Opfer bringe, dass ich psychische, mentale Opfer bringe. Dass ich mich einsetze für andere Menschen. Und diese Leidenschaft dafür, die Eifer und den Mut, den hat Jesus gehabt für andere Menschen und den möchte er auch in uns entfachen. Eifer heißt, dass wir wirklich von Herzen dabei sind, dass man merkt, das tun wir nicht nur, um eine Pflicht zu erfüllen, sondern weil es uns ein Herzensanliegen ist. Und Mut heißt auch, dass ich auch bereit bin, zum Beispiel auch mal Spott oder Kritik einzustecken. Denn nur der auch aktiv ist, der wird auch Kritik ernten. Und es wird viele Menschen geben, mit denen wir sprechen, die nichts wissen wollen, die uns verspotten oder die uns, wie er weiß, sonst etwas tun. Und da muss man Mut haben. Aber Gott gibt uns diesen Mut. Und viertens, wenn wir das tun, wenn wir diesen Eifer haben, wenn wir diese Liebe zu den Menschen haben und bereit sind, Opfer zu bringen, dann werden wir auch Erfahrungen mit Gott machen. Und die meisten Erfahrungen machen wir gerade in der Mission. Wenn wir für andere Menschen beten, wenn wir uns für andere Menschen einsetzen, dann erleben wir, wie Gott in ihrem Leben und in unserem Leben Wunder tun. Hier noch ein paar Zitate von Ellen White dazu. Bilder vom Reiche Gottes, 309. Alles, was wir für Christus unternehmen, wird uns selbst zum Segen. Setzen wir unsere Mittel zu seiner Ehre ein, dann gibt er uns noch mehr davon. Suchen wir andere für ihn zu gewinnen und bringen dies als Anliegen im Gebet vor ihn, dann ergreift der belebende Einfluss der Gnade Gottes unser Herz und schenkt unserer Liebe den göttlichen Eifer. Unser Glaubensleben wird echter, ernsthafter und ist mehr vom Gebet geprägt. Das heißt, wenn du Erweckung erleben willst, dann setz dich für andere ein. Das wird dir selbst zum Segen werden. Und dann wird der belebende Einfluss von Gottes Gnade unser Herz erreichen und auch unser Leben begleiten. Das Wirken des Heiligen Geistes, Seite 145. Der Herr ruft sein Volk zu unterschiedlichen missionarischen Diensten auf. Die Menschen auf den Landstraßen und an den Zäunen des Lebens sollen die Evangeliumsbotschaft hören. Gemeindeglieder sollen in den Heimen ihrer Nachbarn, die die Wahrheit für diese Zeit noch nicht erkannt haben, evangelistisch tätig sein. Wer dieses Werk in Angriff nimmt, sollte das Leben Christi auf Erden beständig studieren. Er muss ernsthaft arbeiten und jede Fähigkeit in den Dienst des Herrn stellen. Aufrichtige und selbstlose Anstrengungen werden mit wertvollen Ergebnissen belohnt. Vom großen Lehrer werden die Arbeiter die beste Ausbildung erhalten. Wer das erhaltene Licht aber nicht weitergibt, wird eines Tages merken, dass er einen schlimmen Verlust erlitten hat. Hier sehen wir, dass Ellen White uns rät, dass wir verschiedene missionarische Dienste ausführen sollen. Das kann sein, der eine mit der Ernährung oder mit der Gesundheit, der andere mit der Erziehung vielleicht oder auch mit dem Evangelium. Und wenn jemand sich mit der Gesundheit gut auskennt, dann kann er seinen Nachbarn, übrigens sollte eigentlich jeder Adventist können, dass er seinen Nachbarn Tipps geben kann. Wie kann ich mein Immunsystem stärken? Zum Beispiel mit Ernährungsveränderungen oder auch mit natürlichen Arzneimitteln und natürlichen Mitteln, die Gott gegeben hat. Und das ist einfach wichtig, dass wir es nicht nur in der Theorie kennen, sondern auch in der Praxis anwenden, selber anwenden und auch dem anderen sagen können. Oder auch, dass wir dem anderen Tipp geben können oder Hilfe geben können über andere Fragen, die sie im Leben haben. Oder auch über die Frage der Krise jetzt, dass wir ihnen sagen können, ja, die Bibel spricht davon, aber wir haben eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Jesus kommt wieder. Das ist ein Zeichen der Endzeit. Das heißt, wir können missionarisch aktiv sein. Und wenn wir aufrichtige und selbstlose Anstrengungen unternehmen, sagt sie hier, dann wird Gott Ergebnisse geben. Er wird Frucht geben. Und das können wir immer wieder erleben und sehen. Ein weiteres Zitat. Wirken des Heiligen Geistes, 3:3-6. Heute wie damals warten himmlische Engel darauf, Nachfolger Jesu zu ihnen, den suchenden Menschen, zu leiten. Ein Engel hatte Philippus gezeigt, wo er diesen Mann finden konnte, der die Wahrheit so bereitwillig annehmen würde. Auch heute werden Engel Gottes die Mitarbeiter führen und ihre Schritte lenken, die dem Heiligen Geist erlauben, ihre Zunge zu heiligen und ihr Herz zu verändern und zu veredeln. So wie damals Gott den Philippus geführt hat, so führt auch Gott heute Menschen zu uns oder uns zu den Menschen. Die Engel arrangieren Zusammenkünfte, dass wir sie zufällig oder wie auch immer treffen und dass wir Zeugnis geben können und dass Gott wirkt. Das ist wunderbar zu sehen, wie Gott es tut. Je mehr wir uns Gott hingeben, für Verlorene uns einsetzen, desto mehr kann Gott Wunder tun, unserem Leben wirken. Jetzt ist die zweite Frage. Wir haben über Weckung gesprochen, über das Lebendigwerden, was wir beim Hesekiel gesehen haben in der Vision von den Totengebeinen. Jetzt kommt die Frage, wie kann ich von diesem Zustand, den wir jetzt haben, so einen Lauzustand von Laodicea, wie kann ich heiß werden? Da finden wir diese Laodicea-Botschaft. Es ist eine Endzeitbotschaft. Es ist eine aufrüttelnde Botschaft, eine Erweckungsbotschaft, eine ernste Botschaft, aber auch eine Liebesbotschaft Gottes an uns und eine Entscheidungsbotschaft. Gott möchte heute Morgen von dir eine Entscheidung. Er fordert dich auf, eine Entscheidung zu treffen. Von dieser Botschaft, die wir jetzt in Offenbarung 3 sehen werden. Erst gibt Gott die Diagnose und dann die Medizin. Offenbarung 3, Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande der Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Laodicea war eine große, reiche Handelsstadt. Ungefähr 250 vor Christus von Antiochos II. Gegründet. Sie liegt im südwestlichen Phrygien und im fruchtbaren Flusstal des Lykos. Sie hatte zwei Städte in der Nähe, Kolossee 15 Kilometer entfernt und Hierapolis 11 Kilometer entfernt. Das Problem der Gemeinde der Stadt Laodicea war ihr Wassersystem. Auch noch bevor wir vom Wasser sprechen, es gab damals ein Erdbeben, 16 nach Christus, und in diesem Erdbeben wurde die Stadt komplett zerstört. Und viele haben dann die Hilfe angeboten, die Stadt wieder aufzubauen, aber sie haben gesagt, brauchen wir nicht, wir haben genügend Geld, wir haben genügend Ressourcen, wir können uns selbst wieder aufbauen. Also Laodicea war sehr auf sich selbst fixiert und hat seine eigene Stärke, seinen eigenen Reichtum in den Mittelpunkt gestellt und sich darauf verlassen und darauf vertraut. Es gab drei starke Wirtschaftsbereiche der Stadt Laodicea: das Bankwesen, sie waren reich, die Kleiderindustrie und drittens die Augenheilkunde und die Augensalben. Der Schwachpunkt, jetzt kommen wir zum Trinkwasser, der Schwachpunkt war das Trinkwasser. Sie hatten kein eigenes Trinkwasser. Deswegen, sie mussten sich Wasser von woanders kommen lassen. Einmal hatten sie das Wasser von Hierapolis, heutiges Pamukkale, und dort gibt es heiße Quellen. Und das heiße Wasser haben sie dann mit Leitungen bis nach Laodicea, 15 Kilometer weitergeleitet. Und wenn das Wasser dann in Laodicea ankam, war es natürlich nur noch lauwarm. Und sie hatten das kalte Wasser von Kolossea, das ungefähr 11 Kilometer entfernt war, und das haben sie dann auch nach Laodicea geleitet. Das war natürlich gut zu trinken, weil es auch als kaltes Wasser gut geeignet war. Aber dieses lauwarme Wasser war ein Problem, der schmeckte nämlich scheußlich zum Ausspeien, wie Jesus das auch gesagt hat. Und so sehen wir die Stadt und die Gemeinde. Und das, was der Stadt zum Segen war, was ihre Stärke war, war für die Gemeinde der Schwachpunkt. Gott sagt, die Stadt ist reich, die Gemeinde ist arm. Die Stadt hat Augensalbe, die Gemeinde ist blind. Und die Stadt hat die Kleiderindustrie und die Gemeinde ist nackt. Natürlich geistlich arm, geistlich blind, geistlich nackt. Manchmal ist das, was wir denken, was unsere Stärke ist, unsere Schwäche. Und das Denken, was unsere Schwäche ist, ist manchmal unsere Stärke. Warum? Weil wenn wir uns auf unsere eigenen Stärken verlassen, dann werden wir scheitern. Weil wir unsere eigene Stärke niemals darauf bauen können und niemals daraus den Erfolg gründen können. Und wenn wir irgendwo eine Schwäche haben, dann fragen wir umso mehr Gott darum, dass er uns hilft, und desto mehr können wir auch an der Stelle stark werden. Deswegen sollten wir überlegen, lieber Gott, wo kannst du mir helfen? Dass meine Stärken echte Stärken werden, weil ich sie dir unterstelle, weil du sie gebrauchen kannst in deinem Dienst. Schauen wir uns mal das genauer an mit Laodicea. Das Hauptproblem von Laodicea war, sie haben eine falsche Selbsteinschätzung. Wenn ich Schmerzen habe und ich gehe zum Arzt, und wenn der Arzt eine Diagnose gibt, dann kann ich auch wissen, was ich tun kann oder was der Arzt tun kann. Aber wenn ich eine Diagnose bekomme, aber ich will es nicht wahrhaben, dann kann mir auch nicht geholfen werden. Das heißt, wenn die Gemeinde arm, blind und bloß ist, aber sie erkennt das nicht, sie glaubt, sie ist reich und ist alles in Ordnung, dann haben wir ein Problem. Das ist die Situation, die wir bis heute gesteckt haben. Die Zeit des Wohlstandes ist eine Zeit, wo wir schnell uns auf uns selbst verlassen, auf unser Wissen, auf unser Geld, auf unser Bankkonto, auf unseren Besitz. Aber jetzt kommt die Zeit der Krise. Und in dieser Zeit der Krise können wir uns nicht mehr darauf verlassen. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Und ich weiß nicht, ob ich morgen noch gesund bin. Und ich weiß nicht, ob ich morgen noch Geld auf dem Konto habe, ob ich morgen noch Arbeit habe. Jetzt können wir uns nur noch auf Gott verlassen. Und jetzt ist es wichtig zu lernen, dass wir uns mehr und mehr auf Gott verlassen und nicht mehr auf unsere eigenen Dinge. So wie Laodicea lernen muss, von dem Lauzustand zum heißen Zustand zu kommen. Gott sagt, besser kalt als lau und besser heiß als lau. Warum besser kalt als lau? Ist nicht ein bisschen Christsein besser als gar nicht Christsein? Natürlich ist heiß am besten. Heiß ist jemand, der mit Jesus lebt und für ihn brennt und die erste Liebe zu Jesus hat und natürlich auch eine intensive weitere Liebe. Aber warum ist kalt besser als lau? Christen, die sich Christen nennen, aber ohne Jesus leben, sind schlimmer als Atheisten. Warum? Weil sie ein schlechtes Beispiel für Gott abgeben. Weil sie andere abschrecken, Christen zu werden. Die Geschichte mit dem Apfel. Stellt euch vor, ihr seid zu Besuch bei einem Freund und der hat einen schönen Obstkorb da stehen mit vielen schönen Früchten dabei und ein schöner Apfel, der leuchtet euch so schön an und lächelt euch an und ihr denkt, ach, der müsste gut schmecken. Und wo euer Freund gerade mal draußen ist, auf Toilette oder wo irgendwo sonst, dann nehmt ihr den Apfel und beißt rein und der Apfel schmeckt überhaupt nicht. Warum? Weil der nicht echt ist. Das ist ein Apfel von irgendwelchen anderen künstlichen Materialien. Und der spuckt ihn sofort wieder aus Seife oder irgendetwas anderem vielleicht. Das heißt, ein Apfel, der vorgibt, echt zu sein, aber nicht echt ist, der stimmt als gar kein Apfel. Wenn er an was anderes gelegen hätte, hätte er nicht reingebissen. Aber dadurch, dass man versucht zu probieren, weil man denkt, es ist echt, kommt man auf den falschen Weg. Genauso auch ein zweites Beispiel, den Zug verpassen. Da ist jemand bei seinem Freund, der wohnt neben dem Bahnhof und sie unterhalten sich und er sagt, um 3 Uhr geht mein Zug, dann muss ich wieder mit dem Zug nach Hause fahren. Und sie unterhalten sich und er sitzt gegenüber von der Uhr und er guckt immer auf die Uhr und sieht dann genau, dass er weiß, ich muss um 10 vor 3 muss ich mich aufmachen und dass ich noch meinen Zug erwische und erreiche. Und sie reden und reden und dann um 10 vor 3 sagt er schließlich, gut, dann muss ich gehen. Sie verabschieden sich und er geht rüber zu den Bahngleisen und der Zug ist weg. Warum? Weil die Uhr von seinem Freund nachgegangen ist, 5 Minuten. Das heißt, eine nachgehende Uhr ist schlimmer als gar keine Uhr. Denn wenn ich mich auf die Uhr verlasse und sie geht falsch, dann verpasse ich den Zug. Wenn die Uhr gar nicht da gewesen wäre, hätte er sich sonst irgendwo erkundigt, wie spät ist es jetzt, wann muss ich gehen, dass ich meinen Zug erreiche. Das heißt also, etwas, was falsch ist, etwas vortäuscht, ist schlimmer als etwas, was gar nicht da ist. Deswegen ist ein Christ, der nur so vorgibt, Christ zu sein, aber gar nicht echt ist. Schlimmer als jemand, der gar kein Christ ist. Ein lauer Christ ist schlimmer als ein Atheist. Ellen White sagt dazu, Review and Herald von 1889, Christus sieht, was der Mensch nicht sehen kann. Er sieht die Sünden, die die Geduld eines langmütigen Gottes überfordern, wenn sie nicht bereut werden. Christus kann nicht für die Namen derer eintreten, die selbstzufrieden in ihrer Arroganz sind. Er kann nicht für Menschen bitten, die ihre Abhängigkeit vor der Hilfe Christi nicht verspüren und behaupten, sie wüssten und hätten alles. Das ist der Punkt. Wenn wir meinen, wir hätten alles, wir brauchen nichts und es ist alles in Ordnung mit uns und ich bin selbstzufrieden, sie nennt das Arroganz. Vielleicht merken wir diese Arroganz selbst gar nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir ab und zu auch über uns selbst nachdenken, dass wir Gott bitten, lieber Gott, zeig du mir, wie es in mir aussieht, dass wir uns vor Gott demütigen, dass wir Gott bitten, unser Leben zu durchleuchten und uns selbst zu zeigen, was es damit auf sich hat. Lauheit. Es gibt die Lauheit in verschiedenen Ebenen. Es gibt Lauheit in der Lehre, es gibt die Lauheit im Lebensstil, es gibt die Lauheit im Denken. Und es gibt die Lauheit in der Beziehung zu Jesus. Und diese 4 Lauheiten sollten wir überwinden. Ich möchte dir jetzt ein wenig näher ausführen, was diese Lauheiten bedeuten. Lauheit in der Lehre. Das bedeutet, dass ich bestimmte biblische Wahrheiten ablehne, die Gott mir offenbart hat, die Gott uns offenbart hat als Volk Gottes. Zum Beispiel die 6-Tage-Schöpfung oder den Sabbat, die 10 Gebote, das sind grundlegende Dinge, gerade für die Endzeit besonders wichtig, dass Gottes Gebote noch gültig sind und dass der Sabbat ein besonderes Zeichen der Treue zu ihm ist. Die Lehre vom Heiligtum, vom himmlischen Heiligtum, dass Jesus unser hoher Priester ist, in dem Himmel Gericht hält, eine wichtige Lehre. Das Gericht ab 1844 im Himmel. Oder auch die Naherwartung der Wiederkunft Jesu Christi. Dass der Geist der Weissagung von Gott gegeben worden ist, um uns in der letzten Zeit zu führen. Dass Gott durch den Geist der Weissagung spricht. Dass wir darauf hören und uns danach ausrichten. Dass wir die Gemeinde der Übrigen sind uns da wissen und sehen, dass wir einen Auftrag haben, den wir für diese Welt, die Dreieinigkeitsbotschaft zu verkündigen, auch weitergeben sollen. Dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit ist und dass er uns besitzen möchte, dass er in uns hineinkommt und dass wir von ihm erfüllt werden. Und auch die Göttlichkeit Jesu. Wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, hätte er uns nicht erlösen können. Die Göttlichkeit Jesu ist die Grundlage des ganzen Erlösungsplanes, dass wir Jesus Christus als Gott, unseren Herrn und Erlöser, anerkennen und annehmen für unser Leben. Das sind wichtige biblische Lehren und Wahrheiten, die wir kennen sollten, in denen wir gefestigt sein sollten und wo wir nicht lau sein sollten. Denn Lauheit in diesen Punkten bedeutet, dass ich keinen festen Standpunkt habe und wenn dann irgendwelche falschen Dinge kommen, dann werde ich wie ein Blatt vom Wind hinweggeweht. Zweitens, Lauheit im Lebensstil. Paulus sagt, all das habe ich hinter mich gelassen. Ich erachte es für Schaden. Warum? Weil ich jetzt Christus habe. Und zwar Anpassung an die Welt. Zum Beispiel Liebe zum Geld. Schmuck. Gott sagt, wir dürfen Schmuck haben, aber wir sollten nicht Schmuck tragen. Wir sollten uns nicht selbst schmücken. Gott ist für Schmuck, aber nicht, dass wir uns selbst schmücken sollen. Ob das jetzt Ohrringe oder Ketten oder andere Dinge sind oder auch Schminken und so weiter. Rock- und Popmusik. Die Ernährung. Eine Ernährung vor allen Dingen, die nur auf dem Gaumen ausgerichtet ist und nicht nach den Gesundheitsprinzipien. Freizeitbeschäftigung, dass ich auf das schaue, was ja, mit Gottes Prinzipien übereinstimmt. Kino, Fernsehen, Internet, das kann uns so viel die Zeit rauben und so viel auch schlechte Einflüsse und schlechte Gedanken und schlechte Dinge in unserem Leben hineinpflanzen, was unser Leben negativ beeinflusst. Pornografie im Internet. Es gibt viele, auch viele Christen, die davon abhängig sind. Sex vor der Ehe, Zusammenleben ohne Trauschein oder Selbstbefriedigung, Homosexualität, das sind alles Fragen, die unseren Lebensstil angehen. Und Gott möchte, dass wir auch hier uns nach dem ausrichten, was Gott sagt, dass wir diese Götzen, diese falschen Götzen, an denen wir manchmal noch festhängen und uns festklammern, dass wir sie loslassen, dass wir uns nach dem ausrichten, was Gott sagt. Das nennt man die Reformation. Das sind die Veränderungen der äußeren Dinge. Und die sind genauso wichtig wie der Heilige Geist, den wir brauchen, um unser Leben neu zu beleben und zu erwecken. Manchmal kann es sogar passieren, wenn ich im Lebensstil einige Dinge verändere, zum Beispiel in der Ernährung, dass der Heilige Geist viel mehr über meinen Frontallappen mich beeinflussen kann und dass mein geistiges Leben zunimmt und stärker wird. Deshalb, oder auch, ich habe von einer Schwester gehört, die hat erzählt, dass sie hat gewusst, dass Schmuck tragen nicht gut ist, aber dann hat sie irgendwann gesagt, okay, jetzt lasse ich meinen Schmuck mal zur Seite. Und ab dem Moment hat sie auf einmal eine Erweckung erlebt in ihrem Leben, ein neues geistliches Leben, eine neue Freude bei der Andacht und in der Gemeinde und eine Belebung in ihrem persönlichen geistlichen Leben. Deswegen, die Dinge hängen zusammen. Die Fragen unseres Lebensstils und die Fragen unseres geistlichen Lebens mit Gott. Drittens, Lauheit im Denken. Und da habe ich festgestellt, dass es sehr viele Adventisten heute gibt, die in ihrem Denken sich dem Denken der Welt angepasst haben. Das Denken der Welt ist momentan ein postmodernes Denken der Mehrheit unserer Bevölkerung. Und das postmoderne Denken bedeutet, es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit. Das könnte man jetzt noch lange ausführen, aber ich gehe immer ganz kurz darüber. Alles ist relativ. Alles ist subjektiv. Erlebnis steht über der Lehre. Das, was wir erleben, die Gefühle, spielen auf einmal eine größere Rolle als der Grund, auf dem wir stehen, auf der Bibel. Der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht mehr Gottes Wort und Gott. Ein Stil, ein Denken pro Ökumene und auch Emerging Church, das heißt, dass man ein geistliches Leben versucht zu bestärken und zu verändern in Richtung des katholischen Mystizismus des Mittelalters, verknüpft mit modernen psychologischen Erkenntnissen und das einmal mischt und dann verkauft als geistliches Leben. Das sind gefährliche Dinge, wo wir lau werden können im Denken, die uns von Gott wegbringen. Gott möchte, dass wir zurückkommen zu seinem Wort. Und sein Wort sagt, es gibt eine Wahrheit, eine absolute Wahrheit, nämlich, dass es er selbst, Jesus Christus, ist die Wahrheit und sein Wort ist die Wahrheit. Und das ist die Grundlage unseres Lebens. Und dass wir uns nach dem ausrichten. Und dass wir nicht sagen, jeder kann leben, wie er selbst will, sondern Gott möchte unser Leben bestimmen. Und dann können wir auch Erfüllung und Glück und Freude in unserem Leben erfahren. Und der Heilige Geist kann uns mehr erfüllen, wie wir es gerne selber wünschen würden. Punkt 4. Lauert in der Beziehung zu Jesus. Das geht manchmal ganz allmählich, dass wir die Beziehung zu Jesus verlieren. Ein langsames Auseinanderleben. Keine Abhängigkeit von Jesus, die wir empfinden, keine Zeit für persönliche Andacht, keine Lust für persönliche Andacht, Stress, Überarbeitung, oberflächliche Gebete, wir spüren Gottes Gegenwart nicht mehr, kein Sieg über die Sünde, Schein statt Sein. Und dann frage dich erstmal persönlich, welche von diesen Punkten sind in meinem Leben vielleicht sichtbar? Kann es sein, dass meine Beziehung zu Jesus vielleicht nicht mehr so ist, wie sie sein sollte? Deswegen bete darum, ringe darum, dass du wieder zu Jesus zurückfindest, wieder näher zu ihm kommst, dass die persönliche Andacht wieder für dich eine Freude ist und wieder eine Belebung ist und eine Erfrischung. Satan versucht uns mit allen möglichen Dingen abzulenken. Wir können auch füreinander beten, dass wir für den anderen in der Gemeinde, für unseren Freund beten, dass er auch seine persönliche Andacht regelmäßig haben kann. Und dieses Gebet füreinander, für die persönliche Andacht, ist wirkungsvoll. Es ist so wichtig, dass wir füreinander einstehen und dass wir in der Beziehung zu Gott Fortschritte machen und darin wachsen. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Frage ist, wo ist dein Schatz? Bei deinen Besitztümern, bei deinem Geld, bei Menschen vielleicht, die dir wichtiger sind als Gott? Gott möchte dein Schatz sein. Unser Schatz sollte im Himmel sein. Und dann werden wir auch mit dem Herzen bei ihm sein. Jesus sagt, wenn du lau bleibst, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das heißt, wer lau bleibt, geht verloren. Wenn du lau bleibst, wenn du nichts änderst in deinem Leben und du merkst, du bist lau, dann wirst du verloren gehen. Das sagt Jesus, nicht ich. Gibt es Rettung? Ja. Jesu Urteil ist nicht unabwendbar. Er hat etwas versprochen. Er hat uns einen Ratschlag gegeben, eine Medizin gegeben. Er sagt die Wahrheit, um uns aufzurütteln, nicht um uns zu richten. Er möchte, dass wir gerettet werden. Deswegen sagt er uns, dir und mir jetzt heute, verändere was in deinem Leben. Er liebt uns und möchte uns von innen verändern. Er möchte, dass wir umkehren zu ihm. Dass wir von manchen Irrwegen, von manchen Seitenwegen auf den richtigen Weg zurückkommen. Ellen White sagt, wenn das bekennende Volk Gottes in seinem Herzen einen Widerstand gegen Gottes Handeln erkennt, sollte es zu der Überzeugung kommen, dass eine Veränderung stattfinden muss, damit es nicht aus dem Mund des Herrn ausgespielt wird. Der Engel sagte, Gott wird sein Werk näher und näher zum Abschluss bringen und jeden Einzelnen seines Volkes untersuchen und prüfen, dass die Zeit ist jetzt. Einige sind bereit, gewisse Wahrheitspunkte anzunehmen. Wenn sie Gott aber zu weiteren Entscheidungen auffordert, schrecken sie davor zurück. Warum? Weil sie spüren, dass dies direkt die von ihnen gehegten Götzen betrifft. Jetzt haben sie die Gelegenheit, klar zu erkennen, was ihre Herzen von Jesus trennt. Andere Dinge sind ihnen wichtiger als die Wahrheit. Ihre Herzen sind nicht bereit, Jesus aufzunehmen. Wenn sich jemand weigert, der Wahrheit zu folgen, um gereinigt zu werden, wenn er nicht bereit ist, seine Selbstsucht, seinen Stolz und seine bösen Leidenschaften zu überwinden, dann erhalten die Engel Gottes folgenden Auftrag. Sie haben sich fest mit ihren Götzen verbunden, lasst sie allein. Diejenigen aber, die in jeder Prüfung festbleiben und überwinden, was auch immer es kosten mag, haben den Rat des treuen Zeugen beachtet. Sie werden den Spätregen empfangen und so für die Verwandlung vorbereitet. Meine Lieben, das ist die Vorbereitung für den Spätregen. Dass wir an unseren Götzen nicht festhalten, dass wir bereit sind zu überwinden, und zwar, was es auch kosten mag, egal was es kostet. Hauptsache, wir sind dabei. Wir sind mit Jesus und wir sind mit ihm im Himmel. Jesu Rat, sei eifrig und tue Buße. Du bist arm, deswegen kauf dir Gold vom Feuer geläutert. Du bist blind, deshalb kauf dir Augensalbe. Du bist bloß, deshalb nimm meine weißen Kleider. Das sind die drei Dinge, die Gott uns anbietet, weil wir arm, blind und bloß sind. Geistlich sollen wir Gold, Augensalbe und weiße Kleider haben. Was bedeuten diese drei Dinge? Das Gold ist der Glaube und die Liebe. Das heißt, dass wir im Glauben und Vertrauen zu Jesus wachsen, dass wir jeden Tag uns neu ihm hingeben, dass wir in der Liebe zu ihm wachsen, dass unsere Motivation von innen heraus sich verändert, dass wir wieder eine innere Begeisterung haben für Jesus, für sein Werk, für seine Gemeinde. Die weißen Kleider, die Jesu Gerechtigkeit, dass Jesus uns die Gerechtigkeit schenkt, dass wir unsere Sünden bekennen vor ihm, dass wir mit reumütigem Herzen zu ihm kommen. Das ist die Rechtfertigung. Aber auch, dass Gott unser Charakter verändert, das ist die Heiligung, die verliehene Gerechtigkeit. Das heißt, dass Jesus uns Schritt für Schritt verändert, dass wir ihm ähnlicher werden. Das bedeutet, dass je mehr wir auf Jesus schauen, desto mehr wird sein Charakter, seine Liebe und seine Friede und seine Freude in unserem Leben sichtbar werden und uns von innen heraus verändern. Und die Augensalbe, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns die Augen zu öffnen über unsere Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Deshalb, wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Das ist auch der Unterschied zwischen den klugen und törichten Jungfrauen. Die klugen Jungfrauen hatten genug vom Heiligen Geist, die törichten hatten nicht genug dabei. Und der Unterschied bedeutet, dass der Heilige Geist versucht, mein Leben zu verändern. Und bekehrt haben sich alle 10 Jungfrauen. Alle haben ihr Leben Gott übergeben. Aber 5 haben gesagt, das ist jetzt genug und mehr brauche ich nicht. Und die anderen 5 haben den Heiligen Geist erlaubt, auch ihr Leben weiterzuführen und auch ihr Leben zu verändern. Das heißt, sie sind nicht lau geblieben, sie sind vom Heiligen Geist mehr und mehr erfüllt worden. Und der Heilige Geist hat ihr Leben verändert, hat Götzen aus ihrem Leben entfernt und sie sind Jesus Schritt für Schritt ähnlicher geworden. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Und dann werden wir auch den Spätregen, die Fülle des Heiligen Geistes in unserem Leben erleben und entdecken. Und das wird uns dann auch, dann werden wir auch den Heiligen Geist mehr und mehr erleben, dass er uns erfüllt und dass wir ihm ähnlicher werden können. Ein Zitat von Ellen White aus dem Buch Early Writings. Ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung, die ich gesehen hatte. Da wurde mir gezeigt, dass sie durch das klare Zeugnis des treuen Zeugen an Laodicea hervorgerufen wurde. Dies wird die Wirkung auf das Herz dessen, der es annimmt, nicht verfehlen und wird ihn dazu führen, den Maßstab hochzusetzen und die klare Wahrheit zu vertreten. Einige werden dieses klare Zeugnis nicht ertragen. Sie werden sich dagegen erheben und dies wird eine Sichtung unter dem Volk Gottes hervorrufen. Die Erweckung, die kommt, bringt auch eine Sichtung. Nämlich einige sagen, ja, ich bin dabei und einige sagen, nein. Die erheben sich dagegen. Wie reagieren die Treuen auf diese Laodicea-Botschaft? Sie lassen das an ihren Herzen wirken. Sie sagen innerlich ja dazu. Sie setzen die Maßstäbe hoch. Das heißt, sie sagen, ich muss einen höheren Maßstab erreichen durch Gottes Gnade, durch Gottes Kraft. Sie vertreten die klare Wahrheit, nämlich die biblische Wahrheit und natürlich Jesus Christus als die Wahrheit in ihrem Leben. Und die Unbußfertigen, wie reagieren sie? Sie erheben sich dagegen und sie tun sogar die anderen, die dafür sind, beschuldigen. Deswegen, die Laodicea-Botschaft rüttelt uns auf. Sie rüttelt uns auf, umzukehren. Aber Gott lässt jedem die freie Wahl. Es liegt an uns persönlich. Du kannst dich entscheiden. So oder so. Einige nehmen die Botschaft an, andere verwerfen sie. Und das bringt die Sichtung mit sich. Das haben wir auch in der Bibel öfter gehabt. Die Botschaft von Elia. Wie lange hängt die auf beiden Seiten? Eine Entscheidungsbotschaft. Und Gott hat das Feuer vom Himmel geschickt. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Eine Entscheidungsbotschaft. Wenn wir Gottes Reich danach trachten, dann wird Gott uns alles andere, was wir zum Leben brauchen, was wir in der Krise brauchen, wird er uns geben. Paulus hat gesagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Das heißt, ein Mensch aus eigener Kraft kann das Gute nicht tun. Eine Entscheidungsbotschaft. Jakob kam mit seinem Haus nach Palästina. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir uns reinigen, die Götzen von uns tun. Sie hatten von Laban einige Götzen mitgebracht. Er hat gesagt, Schmuck und Götzen, haben alles vergraben. Jetzt müssen wir ein neues Leben anfangen, einen neuen Schritt tun, eine neue Hinwendung zu Gott, eine neue Bekehrung, eine neue Belebung, eine Erweckung erleben. Salomo war abgefallen durch seine vielen Frauen. Er hat Kompromisse gemacht. Er ist vom rechten Weg abgekommen, aber er hat sich wieder neu bekehrt. Er hat einen neuen Schritt für Jesus, zu Jesus getan und hat am Ende gesagt in seinem Buch Prediger, der ganze Reichtum, das ganze Leben, bequeme Leben, ist alles Haschen nach Wind. Entscheidend ist, dass wir Gott die Treue halten, dass wir mit ihm leben und dass Jesus in unserem Leben den ersten Platz hat. Und die 10 Jungfrauen, Entscheidungsbotschaft. Bist du eine kluge Jungfrau oder eine törichte Jungfrau? Auf den Messias haben alle gewartet, auf die Rückkehr Jesu. Aber nur die Klugen sind dabei, weil nur sie sich vom Heiligen Geist haben verändern lassen. Laodicea bleibt nicht lau. Und sie wird auch nicht bis zum Ende lau bleiben. Es wird eine Erweckung geben und eine Sichtung. Die sich erwecken lassen, werden nicht mehr lau, sondern sie werden dann heiß sein. Und die sich nicht erwecken lassen, werden ausgesichtet werden. Die Lauen wird Jesus aus seinem Mund ausspucken. Die Heißen werden den Spätregen empfangen. Und das wird fantastisch und herrlich sein. Und darauf dürfen wir uns freuen, auf diese Zeit des Spätregens, wenn Gottes Geist besonders wirken wird. Sie werden den lauten Ruf verkündigen, wo Gott die ganze Welt innerhalb von kürzester Zeit warnen wird und alle Menschen davon gehört haben werden. Und dann wird Jesus wiederkommen. Das sind die letzten Dinge, die Gott vorausgesagt hat. die Erweckung, die dazu führt, dass die Sichtung kommt. Die, die dabei sind, bei Gott bleiben, die werden den Heiligen Geist bekommen, den Spätregen bekommen, die verkündigen lauten Ruf und dann kommt Jesus wieder, wenn alle Menschen gehört haben. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, Buch Christus kommt bald, 134. Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Gemeinde wird für die Zukunft erwartet, aber er ist der Gemeinde schon jetzt geschenkt. Sucht danach, betet darum und glaubt daran. Wir brauchen diese Gabe und der Himmel wartet nur darauf, sie uns zu geben. Meine Lieben, das Zitat ist so wichtig. Wir sollten den Heiligen Geist nicht in der Zukunft erwarten, sondern er kann jetzt uns erfüllen. Wenn wir jetzt die Bedingungen erfüllen, dann wird er jetzt auf uns kommen. Deswegen sucht danach, betet darum, alleine, in Gruppen, mit der Gemeinde und glaubt daran. Wir brauchen diese Gabe und der Himmel wartet nur darauf, sie uns zu geben. Der Heilige Geist möchte kommen und er wird kommen. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Die Frage ist, wirst du ihm deine Herzenstür auftun? Jeder, der ihm die Tür öffnet, zu dem wird Jesus hineingehen. Deswegen wende dich von der Welt ab und zu Jesus hin. Wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Wir können nur entweder mit der Welt gehen oder mit Jesus gehen. Lass Jesus in dein Leben hinein. Sag ab von deinem Stolz, deinem Egoismus, deiner Selbstsucht, von allen Götzen, die dich noch so festhalten, sondern sag ein ganzes Ja zu Jesus. Es geht um Leben und Tod, um das ewige Leben, den ewigen Tod. Deshalb, Jesus wartet auf dich. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du der Herr bist, der Herr über Leben und Tod. Herr, dass du uns erlöst hast, dass du uns vom Tod befreit hast, dass wir durch dich die Erlösung von unserer Sünde, von unserer Schuld haben können. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du uns führst, uns persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Herr und Herr, du hast diese Krise, in der wir jetzt stehen, zugelassen. Und du kannst aus dieser Krise etwas Positives machen. Herr, dass wir durch diese Krise erweckt werden, dass wir unseren lauen Laodicea-Zustand verlassen, dass unsere Liebe zu dir lebendiger wird, dass wir heiße Christen werden, dass wir Götzen loslassen und dass wir dich in unserem Leben jeden Tag einlassen und dass unsere Beziehung zu dir tiefer wird und intensiver wird. Bereite du uns vor auf die Dinge, die noch vor uns liegen. Lass unseren Glauben stärker werden, unsere Beziehung zu dir stärker werden. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich, dass du den Spätregen ausgießen möchtest, dass wir deinen lauten Ruf verkündigen können und dass du bald kommen kannst, Herr Jesus. Und darauf warten wir und darauf freuen wir uns schon, wenn du kommst. So segne du uns und bleib du bei uns. In Jesu Namen. Amen.